Bei 8 Frauen und 19 Söhnen, einer Tochter und diversen Nebenfrauen und deren Kinder, ist es doch normal, dass es zu Konflikten kommt, oder? Da reicht doch oft schon ein Ehepartner, ein Kind, dass Familienkonflikte auftreten. Konflikte gehören zu unserem Alltag, das wusste auch David. Oft war er in Konfliktsituationen und hatte viele Konflikte auch schon gelöst. Konflikte begegnen uns immer wieder, egal wie wir uns verhalten. Manchmal sind wir mittendrin, obwohl wir es gar nicht wollen. Im Studium, in der Ausbildung, im Beruf, in der Familie, Eltern, Kinder, der Klassiker sowieso, Schwiegermutter, Schwiegertochter, aber auch Väter und Söhne, gerade wenn es vielleicht um Familie, Betriebsnachfolge geht, ja, da gibt es auch oft viele Konflikte, Erbschaften. Wir kennen innere Konflikte, äußere Konflikte, Gewissenskonflikte. Konflikte, die aufgrund von Macht, von Autorität, Konkurrenz, unterschiedlicher Wertvorstellungen und Bewertungen von Situationen entstehen. Konflikte wegen empfundener Benachteiligung oder wo andere auf der Suche des eigenen Vorteils sind oder wegen Missverständnisse. Heute wollen wir weitermachen in der Reihe mit David. David und Absalom, Familienkonflikte. Ein Vater-Sohn-Konflikt, der Auswirkungen auf die ganze Familie hatte. Und solche Konflikte, die sich zwischen zwei Personen in der Familie abspielen, betrifft oft eben die ganze Familie. Und vielleicht kennen wir das auch. Vielleicht liegt ja schon mancher Konflikt heute Morgen hinter uns. Das Bad ist mal wieder gefühlte Stunden besetzt. Es kommt zu verbalen Auseinandersetzungen mit dem Nachwuchs. Der deutliche Hinweis, dass in wenigen Minuten eintreffende Räumungskommando, ja, der Hinweis wurde einfach übertrieben bewertet. Dementsprechend war ein gemütliches Frühstück nicht mehr möglich. Ja, nicht allein wegen des Zeitdrucks, sondern wegen der anhaltenden miesen Stimmung. Ja. Schlecht, wenn diese Konflikte nicht gelöst werden, sich immer mehr potenzieren und dann gewalttätig eskalieren. Familienkonflikte, diesen Konflikt, so ein Konflikt ist bei David und Absalom geschehen. Die Regenbogenpresse hätte genug Material für die nächsten Ausgaben gehabt. Die Leserschaft wäre mit Sicherheit daran interessiert, über die neuesten Vorgänge hinter den Palastmauern zu hören. Von wegen heile Familie, von wegen Vorzeige Glamour Familie. Ja, unter jedem Dach ein Ach, auch bei David. Das macht vom Königshaus nicht Halt. Und die Konflikte, die dann eskalieren und nicht friedlich gelöst werden. Konflikte, deren Ursache die selbstsüchtige Befriedigung ist. Konflikte, die in Gewalt eskalieren und der Schrei der Geschädigten, Verletzten nicht gehört wird. Konflikte, bei denen uns der Hass, die Verlogenheit entsetzt und die mörderische Brutalität des Menschen in Schrecken versetzt. Konflikte, bei denen uns die Lethargie der Verantwortlichen wütend und sprachlos macht. David und Absalom. In der Überschrift seht ihr, dass es auch steht, ein bisschen mit Balken hier weniger ab, 2. Samuel Kapitel 13. Und das Ganze zieht sich eigentlich bis ins Kapitel 19 ein. Ich werde deshalb jetzt nicht den ganzen Bibeltext vorlesen, sonst müssen wir das Mittagessen auch nach hinten schieben. Aber ich werde immer wieder einige Textpassagen mit einfließen lassen. Und ich lade euch ein, dass ihr in den nächsten Tagen, vielleicht auch heute Nachmittag, mal die Bibel zur Hand nehmt und diese Geschichte lest und guckt, was ist da eigentlich passiert in dieser Familie. David ist uns ja viel bekannt, aber wer ist Absalom? Ganz kurz, er ist der 3. Sohn Davids. Er ist noch in der Anfangszeit seines Königtums in Hebron geboren. Seine Mutter ist Maacha, Königstochter, Tochter von Talmais, der in Geshur herrscht. Und über Absalom wird beschrieben, es war in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und er hatte dieses Lob vor allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Und wenn man sein Haupthaar schor, also der hatte wohl die Gabe, dass er einen ziemlichen Haarwuchs hatte, das geschah alle Jahre, dann war es ihm nämlich zu schwer, dass man es abscheren musste. So wog sein Haupthaar 200 Schekel, ungefähr 2,5 Kilo. Ja, also mancher Mann würde ihn beneiden. Also vielleicht nicht unbedingt um die 2,5 Kilo, aber wenn es wenigstens ein halbes Kilo wäre. Schauen wir uns mal den Konflikt ein bisschen näher an, der sich da ereignet. Und dazu ist es wichtig, dass wir einen Vorspann setzen, dass wir uns daran erinnern, an Davids Ehebruch mit Bathseba und den Mord an dessen Mann Uriah. Nathan, der Prophet, kommt zu David und hält ihm den Spiegel vor, konfrontiert ihn damit, damit er weiß, was er angestellt hat, damit er von der Schuld überführt wird. Und dabei sagt Nathan, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Du hast Uriah erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Und dann heißt es weiter, nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hittiter genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, und das könnt ihr hier auch weiter mitlesen. Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen. Aus deinem eigenen Hause will ich deine Frauen nehmen, vor deinen Augen, und will sie deinen Nächsten geben, dass er bei ihnen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. David gesteht seine Schuld ein und ihm wird Vergebung zugesprochen, aber dennoch bleibt dieses Unheilswort über ihm bestehen. Dennoch muss er die Folgen seiner Sünde tragen. Und das kennen wir vielleicht auch. Wir erleben Vergebung, aber das, was wir getan haben, das kann nicht einfach wieder verändert werden. Da sind vielleicht Menschen geschädigt worden und es ist nicht, dass wir einfach aufwachen und am nächsten Tag war alles wie vielleicht vor 5 Jahren. Sondern es kann sein, dass wir da eben mit Folgen der Schuld zu tragen haben. Und wenn wir dann in der Davids-Geschichte weiterlesen, zeigt sich das. Das zeigt sich, als sei irgendwie der Wurm drin. Ein Familienkonflikt entsteht, der aus mehreren Faktoren, Ereignissen und Personen besteht. Man hat so den Eindruck, jetzt fängt die Familie an zu zerbröseln. Und das unterstreicht auch der Beginn von Kapitel 13 im 2. Samuel-Buch. Da heißt es, und es begab sich danach. Und es begab sich danach, Ammon, Kronprinz mit Liebeskummer. Der erstgeborene Sohn Davids, er hatte ein Problem, ganz dickes Problem und er stand in einem Konflikt. Er hatte sich nämlich in seine Halbschwester Tamar verliebt. Das war die leibliche Schwester von Absalom. Und er wusste, ich kann Tamar niemals haben. Ich kann niemals sie heiraten. Aber er war so unglaublich in sie verschossen, dass ihm kein Essen mehr schmeckte und dass man es ihm auch ansehen konnte. Sein guter Freund, Cousin Jonadab, kam zu ihm und sagt, ey, was ist denn los mit dir? Du hängst hier rum wie ein Schluck Wasser. Du bist total deprimiert, was ist denn? Und dann offenbart er sich und sagt, du, es ist wegen Tamar. Ich habe mich in sie verliebt. Und dieser Jonadab wird zu einem Ratgeber. Aber es sieht sich, dass er kein guter Ratgeber ist. Sie hacken einen listigen Plan aus und sagen, du weißt was, Ammon, leg dich einfach ins Bett und tu so, als seist du ganz, ganz schlimm krank. Und wenn dann dein Vater kommt und sagt, was ist denn los mit dir? Er sagt, oh ja, mir geht so schlecht und es könnte besser werden, wenn du Tama zu mir schicken könntest, so als persönliche Gesundheitspflegerin. Und die könnte mir dann was Leckeres zu essen kochen und schwuppsdiwupp bin ich bestimmt wieder gesund. Das hecken sie aus und David kommt. Sie machen ihm den Vorschlag und David sagt zu. Und so ist Tama in den Räumlichkeiten von Amnons. Ein listiger Plan, der aufgrund von Ratgebern geschah, die nur eigennützig unterwegs waren. Wo es nur um Amnon ging, die Gefühle, das Empfinden des anderen überhaupt nicht beachtet wurde, seine Meinung. Hey, Amnon, das hat dich überhaupt nichts zu interessieren. Jetzt geht es um dich. Was ist eigentlich in solchen Zeiten, wo wir uns in Konflikten befinden? Welche Ratgeber suchen wir auf? Welchen Rat nehmen wir an? Von Menschen, die den anderen komplett ausblenden? Die andere Konfliktpartei? Wir brauchen die nächsten Verse nicht weiter großartig zu lesen, denn sie beschreiben sehr detailliert, was dann geschah. Häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Tama wird von Amnon vergewaltigt. Er begeht eine Schandtat in Israel. Tama ist nicht mehr Jungfrau. Eigentlich müsste er sie jetzt heiraten, was normalerweise auch gar nicht sein durfte, weil sie seine Halbschwester war. Und dann, nach diesem Übergriff, heißt es, dass Amnon hinterher richtig angewidert war von Tama. Und sagte zu ihr, hau ab, ich will dich nicht. Das zeigt deutlich, dass keine Liebe im Spiel war. Nur pure Triebbefriedigung, nur reine Lust. Dem Unrecht der Beleidigung fügt Amnon jetzt eine weitere Übertretung des Gesetzes hinzu, indem er Tama einfach wegschickt. Das heißt nicht einfach nur so, sie aus seiner Gegenwart zu entfernen, sondern schmeißt sie aus meinen Räumlichkeiten. Er hatte sie entwürdigt. Er hatte sie entehrt. Und Tama rennt hinaus, zerreißt ihr Gewand, schüttet Asche auf ihr Haupt. Und es heißt, sie ging laut schreiend davon. Zum einen wegen des Verlustes ihrer Reinheit, ihrer Jungfräulichkeit, weil sie wusste, jetzt gibt es für mich keine Möglichkeit mehr zur Heirat. Dieser Typ hat mir das genommen. Und als Amnon mit ihr fertig war, da zeigt sich, dass solche abscheuliche, niederträchtigen Sachen im Hause Davids geschehen sind. Und die Frage ist, wie müsste jetzt David handeln? David, der sich vor einen Goliath hingestellt hat und gesagt, okay, du kommst mit Schild und Speer und Spieß und allem, aber ich komme im Namen Gottes. Da schaffen wir jetzt Klärung. Oder an vielen anderen Stellen, wo er Klärung wollte, aber was macht er hier? Vers 21 heißt es, und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Jawohl, hast du auch recht, David. Aber er tat seinen Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. David, geht's noch? David, du sprichst nicht die vom Gesetz vorgeschriebene Strafe aus, wo du doch für Recht und Ordnung in diesem Staat stehst, wo du doch dafür zu sorgen hast, dass die Bundesordnung Gottes sich im Leben der Menschen durchzieht? Er, du bist doch selbst Hüter des Rechts. Ist es das alles? Einfach nur wütend? Müsste es nicht einfach heißen, konfrontiere ihn, bestrafe ihn, stell ihn in den Senkel oder noch besser, schmeiß ihn aus der Königsfamilie. Enterbe ihn, Schick ihn in die Wüste. David, hast du deinen Sohn für das Vergehen an seiner Schwester nicht bestraft, weil du selbst Ehebruch begangen hattest? Er ignoriert einfach diesen Konflikt, dieses Problem. Und ich finde, was noch viel schlimmer ist, dass er den Schrei Tamas ignoriert. Er tut nichts, um ihr zu helfen. Dieser Schrei verhallt in den Palasthallen Davids, aber er wird weiter stumm geschrien. David, jetzt braucht dich deine Tochter. Als Vater von Töchtern ist das für mich nicht nachvollziehbar, dieses Handeln Davids. Sie hätte doch jetzt gerade einen Schutzraum gebraucht. Ein Ort der Liebe, der Annahme, seinen Zuspruch, seine Entlastung. Sie hätte ihren Papa gebraucht. Aber was sie bekommt, ist einfach nur Schweigen. Davids Fehler lag nicht darin, dass seine Kinder einfach nur schlecht herausgekommen sind und nicht in den Wegen Gottes wandelten. Das können wir oft als Eltern nur wenig beeinflussen. Schon Hilfen geben, sie hinweisen, aber keine Garantie geben. Davids Fehler lag in seiner Passivität. Er hatte irgendwie seine Beziehung zu den Kindern verloren. Es scheint so, als wären sie ihm nichts wert. Vielleicht kennt ihr Konflikte, wo ihr euch einfach in Schweigen hüllt. Vielleicht euch in so gewisse Lethargie verfallt. Wo es dran wäre zu reden. Wo dieser Schrei mal nach außen durchbrechen müsste. Wo wir den anderen vielleicht auch die Möglichkeit bieten müssten, dass er diesen Schrei mal laut artikulieren kann. Dass er Hilfe erfährt. Vielleicht auch professionelle Hilfe. Es ist eine falsche Liebe, die David hier gegenüber Amnon hat. Was ist das für eine Liebe, die nicht zurechtweist, die nicht den Spiegel vorhält? David hat von Nathan diesen Spiegel vorgehalten bekommen. Und es war gut so, und da steckt ganz viel Liebe Gottes dahinter, dass Nathan das gemacht hat. Wo ist es wichtig, dass wir dieses Schweigen durchbrechen? Der Konflikt ist damit noch nicht zu Ende, er eskaliert weiter. Ihr kennt den Ausspruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Absalom hat es geändert. Reden ist Silber, Mord ist Gold. Ich denke, dass diese Reaktion von Absalom, dass er Böses hegt, sich durch das Verhalten Davids verstärkt hat. Ich denke, dieses Verhalten hat Absalom unglaublich verletzt. Absalom hatte seine Schwester lieb. Und er hat gewartet, dass der Vater in die Bresche springt. Und er hat nichts getan und das hat den Absalom erst recht verletzt. In Epheser 6,4 heißt es, ihr Väter, man kann auch Mütter mit einsetzen oder Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich denke, David hat Absalom durch sein Verhalten gereizt. Und Tamar kommt in das Haus Absaloms zurück und Absalom sprach zu ihr, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nun, meine Schwester, schweig still. Es ist dein Bruder. Auch er sagt, schweig, lass den Schrei nicht raus. Nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Das heißt, weiter so blieb Tamar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Doch Absalom redete nicht mit Amnon. Weder Böses noch Gutes. Denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte, weil er die Ehre genommen hat. Bei der Schwester versucht er, deeskalieren zu wirken, doch in seinem Innern geht der Kampf ab. Das ist wie so ein Kochtopf, ja, so mit Überdruckventil, der auf dem Herd steht und jetzt volle Bulle angemacht wird. Ja, Und das Ventil steigt immer mehr, immer mehr. Ein unglaublicher Dampf im Kessel. Es geht um die Ehre. Amnon hat Schande auf die Familie gebracht. Er redet nicht mit ihm, weder Gutes noch Böses. Und auch er täte recht, wenn er sprechen würde. Wenn schon nicht mit seinem Bruder, dann wenigstens mit seinem Vater. Warum hast du nicht gesprochen? Klär das doch, wir brauchen dich jetzt. Aber er hasst seinen Bruder und schweigt. In 3. Mose 19, 17 heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Absalom, es wäre dran gewesen, dass du zu Amnon gehst und wenn du nicht zu ihm gehen kannst, dann schalte einen Mediator ein. Dann such dir jemand, der eine Brücke baut, dass das geklärt wird. Auch wir können uns da fragen. Wo tragen wir vielleicht gerade durch unser Verhalten dazu bei, dass immer mehr Dampf in den Kessel kommt des Konflikts? Wo es dran wäre, mal einen Schritt zur Seite zu gehen, einen Schritt zurückzugehen, damit Brücken gebaut werden können. Im Neuen Testament heißt es, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Klar, ich weiß, nicht jeder Konflikt kann gelöst werden. Wenn der andere den Konflikt nicht lösen will, kannst du ihn nicht lösen. Aber ich kann nicht von vornherein sagen, der andere will das nicht, deswegen löse ich den Konflikt nicht. Und so wartet Absalom immer mehr auf den Tag der Rache. Wann kann ich endlich abrechnen? 2 Jahre vergehen. 2 Jahre. Und dann bietet sich eine Gelegenheit. Es ist Schafschur, ja, also wo Schafe geschert werden und das haben die gefeiert. Ich meine, man kann ja alles feiern. Ja. Jedenfalls, die feiern Schafschur und Absalom geht zu David und sagt, lieber König, ich lade dich ein, feiere mit mir bei der Schafschur, ja, du und ja, dein ganzes Gefolge. Kommt einfach, wir machen eine nette Gartenparty und lassen es ordentlich krachen. Und David sagt, ey, kann ich nicht machen. Wir sind viel zu viel, das macht dir so viel Mühe. Nein, komm, ach, ich mache keine Umstände, lass es. Aber Absalom bohrt weiter und sagt, nee, komm doch. Und naja, wenn nicht du, vielleicht kann ja Amnon kommen. Und David denkt, Amnon? Wieso Amnon? Naja gut, die letzten 2 Jahre, das scheint ja wieder alles im Lot zu sein. Da gab es ja keinen weiteren Konflikt, zumindest habe ich nichts mitgekriegt. Und er sagt, okay, dann soll Amnon mitgehen. Und die anderen Königssöhne gehen auch noch mit. Und auch hier hegt er einen verwogenen Plan und will Rache. Ein gehässiger Mensch will andere täuschen und verstellt sich mit schönen Worten, heißt es in Sprüche 24. Und das hat Absalom getan. Darum traue ihm nicht, auch wenn seine Stimme noch so freundlich klingt, denn sein Herz steckt voller abscheulicher Bosheit. Und er hat zu seinen Dienern gesagt, gib mal ordentlich Wein. Und wenn Amnon so richtig gut drauf ist, ja, wenn er auf der Bank anfängt zu tanzen, dann geht hin und erschlagt ihn. Tötet ihn. Und das geschieht. Die anderen Prinzen fliehen alle zurück. Die Nachricht geht vor David. Und erstmal heißt es, alle deine Söhne sind umgebracht worden. Absalom hat es getan. Doch ein Ratgeber, David, sagt, nee, nicht alle. Es ist nur Amnon. Hast du das nicht mitgekriegt, dass er über die Jahre hinweg diesen Plan gehegt hat? Dass er seinen Bruder umbringen wollte? Und jetzt hat er es getan. Absalom flieht zu seinem Großvater nach Geschur, in die Heimat seiner Mutter. Und wir lesen auch hier nichts, dass David etwas unternimmt, dass er seine Boten hinschickt, dass er nachjagt. Das heißt nur, dass David um seinen Sohn Amnon trauert. Reden ist Silber, Mord ist Gold. Wo nehmen wir vielleicht Wo nehmen bei uns Konflikte so einen unguten Verlauf? Oder wo haben sie uns bereits in einen Zustand gebracht, wo bei der nächsten Aktion, wenn man weiß, noch ein Wort, dass dann der Deckel fliegt, dass es zu ungeahnter Eskalation kommen wird, weil so viel Dampf im Kessel ist? Wo ist es dran, seine Motivation zu überprüfen und zu sagen, Herr, komm in diesen Konflikt rein, halte du mir den Spiegel vor, vielleicht auch durch andere Menschen. Zeig mir Menschen, mit denen ich diesen Konflikt angehen kann und lösen kann. 3 Jahre lebt Absalom im Exil. Und durch den Einsatz des Heerführers Davids, durch Joab, der Brücken baut, kann er wieder zurückkommen in die Stadt. Aber es kommt zu keiner Begegnung. 2 Jahre lang lebt Absalom in Jerusalem, ohne seinen Vater gesehen zu haben. David will den Kontakt nicht. Auf der einen Seite, ja, ich habe dir vergeben, Vergebung in Etappen, du kannst schon mal zurückkommen. Aber er sucht nicht die Begegnung mit seinem Sohn. Und Absalom kann auch nicht zu ihm. Und nach 2 Jahren wird Absalom einfach zu Bund und sagt, so, Joab, jetzt gehst bitte du zu meinem Vater und sagst, ich will zu ihm kommen. Wenn er was hat, was des Todes würdig ist, dann soll er die Strafe vollziehen und aus ist. Und so kommt es zu einer Begegnung, dass David ihn wieder als Sohn annimmt, zu einer Versöhnung. Aber Absalom hackt weiter seine Pläne. Absalom ist nämlich der Eroberer der Herzen. Er ist in Jerusalem unterwegs, geht dorthin, wo Recht gesprochen wird. Und wenn Leute kommen, fragt er, wo kommt ihr her? Ja, wir kommen da und da her. Was habt ihr für ein Anliegen? Mit dem Anliegen müsst ihr gar nicht zum König gehen. Der kann euch nicht helfen. Wenn ich König wäre, dann würde ich euch helfen. Dann würde ich das und das und das machen und schon wäre die Sache gelöst. Und da heißt es, dadurch macht er sich bei ihnen beliebt. So stahl Absalom das Herz der Israeliten. Er untergräbt die Autorität seines Vaters. Und es geht noch weiter, dass er dann zu seinem Vater geht und sagt, du, weißt du, war diese blöde Zeit, als ich geflohen bin, ich war da ja in Geschur und ich habe ein Gelübde versprochen. Und das möchte ich jetzt gerne erfüllen. Ich will nach Hebron, um dieses Gelübde vor Gott zu erfüllen. Sein Plan ist, ich gehe nach Hebron mit meinen Gefolgsleuten, die sich schon immer mehr um sich scharen, und lass mich dort zum König ausrufen. Ich bin König. Alter, du kannst abdanken. Und so gibt es immer mehr, die diese Verschwörung unterstützen. Und David begibt sich auf die Flucht. Er ist auf der Flucht. Er muss weg, weil es heißt da, auf, lass uns fliehen, denn hier wird keiner dem entrinnen. Komm, wir müssen entrinnen, wir können sonst Absalom nicht entkommen. Er macht wirklich Kleinholz aus uns, er wird uns nicht schonen. Und so hat der amtierende König die Stadt aus Furcht vor einem Blutvergießen geräumt. Auch seine Ratgeber wechseln die Seiten, Ahitophel. Und sein Rat wurde immer als Rat Gottes angesehen. Und er geht zu Absalom und sagt, Absalom, jetzt kannst deinem Vater noch eins auswischen. Die Nebenfrauen hat er zurückgelassen. Geh zu den Nebenfrauen, schlaf mit ihnen in aller Öffentlichkeit. Dann wissen die Leute, dass du wirklich keine Furcht vor dem König hast. Und sie sagen, so ein tollkühner Mann, diesen wollen wir folgen. In dieser Zeit schrieb David im Psalm 3, als er auf der Flucht war vor Absalom. Und da drin schreibt er unter anderem, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Er weiß sich geborgen bei Gott. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. David ist nach wie vor der erwählte König. Trotz allem hält Gott an ihm fest. Und David weiß sich bei allem Wirren um sein Leben dennoch in der Hand Gottes geborgen. Und er weiß, sein Wille, Gottes Wille soll geschehen. Auf der Flucht wollen die hohen Priester die Bundeslade mitnehmen. Und da sagt David zu ihnen, bring die Lade zurück. Wenn ich Gnade finde vor Gottes Augen, dann wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Dieser Konflikt eskaliert weiter. Es kommt zu einem großen Kampf, wo Tausende von Menschen auseinandertreffen, und Absalom, er verfängt sich mit seiner Haarpracht im Dickicht des Weites und wird dann vom Joab erschlagen, obwohl vor David deutlich seinen Dienern gesagt hat, bitte verschont mir Absalom. Und Davids Trauer um Absalom war groß, denn er liebte ihn. Seine Trauer brach ihm schier das Herz. Und er sagte, mein Sohn, ach, wär ich doch tot an deiner Stadt. Irgendwie auf der anderen Seite fast nicht zu verstehen, nach dem, was da alles gelaufen ist. Bei allen Wirren, bei allen Konflikten, die in der Familie waren, hält Gott an David fest. An ihm und seinem Verhalten, an seinem Wandeln in den Wegen des Herrn wurden die späteren Könige und deren Verhalten gemessen. Unter Davids Dach gab es so manches Ach. Er war nicht makel- und tadellos. Er war kein hundertprozentig vorbildlicher Mann, Vater und Herrscher. Das haben die Konflikte gezeigt, und er hat dabei Fehler gemacht. Aber es ist gut zu wissen, dass trotz Fehler in Konflikten und falschen Handeln in Konflikten Gott zu uns steht. Dass wir mit seiner Gnade leben. Und gleich wird Johannes und sein Team kommen und uns im Lobpreis leiten. Und in der Zeit ist auch die Möglichkeit zum Beten. Und ich lade euch ein, dass ihr die Zeit in Anspruch nehmt, wo ihr vielleicht in einem Konflikt steckt und sagt, ich muss Gott hineinlassen. Ich will das jetzt artikulieren. Ich möchte dieses Schweigen brechen. Oder wo es auch mal dran ist, diesen Schrei nach außen zu geben, den ihr vielleicht schon seit Jahren in euch tragt. Wo wir Vergebung für unser Verhalten empfangen können. Und wo wir Gott bitten, dass er Wege öffnet, dass Konflikte gelöst werden können, dass er uns Menschen zeigt, wo es auch dran ist, dass wir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Gottes Gnade gilt für alle, auch für uns. Amen.